Schönen guten Morgen. Und ich begrüße auch alle Internethörer, weil die sollten heute in der Mehrzahl sein, habe ich gehört. Ich möchte heute auf den Schirm des Höchsten kommen am Ende der Message. Obwohl die Sonne heute scheint, unter den Schirm. Dass der Schirm nicht unbedingt für Sonne ist, das werden wir vielleicht auch herausfinden. Aber jetzt mal so als Einstieg eine interessante Frage, so aus dem Weltgeschehen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das möglich ist, dass eine internationale militärische Allianz von einer Horde von 40.000 Kämpfern so richtig toll vorgeführt wird? Habt ihr euch das mal gefragt? Die IS ist schwächer als die Hamas. Die sind gegen Mosul gekommen. Und Mosul hat man widerstandslos aufgegeben. Interessantes Phänomen. Unsere Politiker sagen, das, was die IS vertritt, es ist nicht der Islam. Und es gibt viele davon, die sich engagieren, das ganze Problem diplomatisch zu lösen. Und wenn dann auf demokratischen Wege Strategien entwickelt werden, dann kann man es am nächsten Tag in der Bild-Zeitung lesen. Und die sogenannten Luftschläge der Allianz trifft immer nur Ziele, wo man alles rechtzeitig schon zur Seite geschafft hat. Sei es die Depots der Waffen oder die Gruppen der Soldaten, die sich angeblich dort hätten aufhalten sollen. Ich habe euch ja erzählt, ich war vor nicht allzu langer Zeit in dieser Gegend an der syrischen Grenze auf der türkischen Seite und habe damals die Gelegenheit gehabt, bei diesem Prozess dabei zu sein, wo diese 5 Mörder angeklagt sind, die diese 3 Missionare ermordet haben. Und wo der Anführer von diesen Mördern ganz offensichtlich dämonisch gehandelt hat, wie die Zeugen festgestellt haben, wie der sozusagen bei der Tat wie ein wilder, großer Hund Geräusche von sich gegeben hat und wie er dann über die Fassade abgestürzt ist und am Boden im Koma gelegen ist, immer noch diese Geräusche von sich gegeben hat. Das war nur einer. Und jetzt haben wir 40.000 dieser dämonisierten Menschen, die dort ihr Unwesen treiben. Die aufgeklärte westliche Welt träumt von diplomatischen Lösungen. Das ist ein schönes Gleichnis auf die Gemeinde, die in ihrer Lauheit und ihrem Dusel von irgendwelchen Dingen träumt und von der Realität des Fürsten dieser Welt überhaupt keine Ahnung hat. Die wird genauso vorgeführt wie die Amerikaner und ihre Freunde jetzt gerade im Nahen Osten. Von einer Sieglosigkeit zur anderen. Ist interessant, oder? Wenn man das mal von der Seite anschaut. Und da kommt die Frage, was ist eigentlich los mit dem sogenannten Leib Christi? Haben wir nicht die Berufung Ambassadors oder Botschafter, wie man das so schön sagt? Und wir denken an Botschafter, das sind immer die, die irgendwelche Sprüchlein aufsagen. Nein, Botschafter sind Stellvertreter einer Regierung, die ausdrücken, was der Regierungschef beschließt, repräsentieren oder exekutieren. Das steht wahrscheinlich auch in deiner Bibel, dass du Botschafter an Christi Stadt bist. Weil Christus nicht da ist, bist du da, heißt es im Prinzip, an seiner Stelle da zu sein. Nicht der Papst ist der Stellvertreter, sondern du bist der Stellvertreter. Wir alle zusammen haben diese Aufgabe. Und wir haben die Aufgabe, die Beschlüsse oder den Willen des Königs, die er in seiner Regierungsposition auf den Thron beschließt, diese Beschlüsse in diesem fremden Reich, dieser Finsternis, in dieser Welt, in diesem Land und in deiner Stadt zu exekutieren. Das ist das, was das meint. Aber das ist wichtig, dass wir die Zusammenhänge verstehen und dass wir erkennen, was bedeutet. Also wir sprechen von verschiedenen Dingen. Wir haben das ja hier jetzt vorher bei Liedern gemacht. Wir verwenden verschiedene Ausdrücke, die ja christliche Vokabeln sind. Und wir haben eine Vorstellung darüber. Wir haben ein Bild davon. Wir haben etwas, wo wir meinen, dass es das bedeutet. Jetzt kann das Wort Herrlichkeit gesagt werden und wir haben eine Vorstellung, was das sein könnte. Und wir sehen das immer mit diesem Bild, dass wir haben von irgendeinem dieser Worte. Auch das Wort Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Und wir sehen das in diesem Rahmen dessen, wie wir es gelernt haben zu sehen. Und meistens sehen wir immer aus der Erfahrung oder aus der Position der Vergangenheit, wo wir das irgendwann mal mitbekommen haben. Jetzt kann sein, dass wir den Stand dessen, was wir von diesem Wort meinen, dass es bedeutet, möglicherweise vom Stand vor 10 Jahren ausgehen und heute immer noch so das beurteilen oder so einschätzen oder es für uns das bedeutet, was es damals bedeutet hat. Und deswegen ist es in vielerlei Hinsicht schwierig zu erfassen, was das Wort Gottes uns sagen möchte. Könnt ihr dem Prinzip folgen, dass wir immer rückwärtsgewandt nach vorne blicken und im Prinzip dadurch hinten bleiben, also Zurückgebliebene sind. Und das ist der Punkt, den wir heute angreifen werden. Menschlich gesehen, also das haben wir ja immer wieder behandelt, wir sind sozusagen unter dem Fürstentum des humanistischen Denkens. Und dieser Fürst sagt, wie du über Herrlichkeit, wie du über Gnade, wie du über das Reich Gottes und wie du über die Prinzipien, dass Jesus von Toten auferstanden sei oder was immer für Dinge auch in der Bibel genannt werden, die jetzt sozusagen über den Hausverstand hinausgehen, wie wir die zu bedenken haben. Und ein ganz schönes Bild dafür über die Ausgeburt dieses Fürsten ist, wie zum Beispiel die evangelisch-lutherische Kirche agiert. Mit ihrer historisch-kritischen Theologie filtert sie alles heraus, was man sozusagen mit diesen kleinen grauen Zellen nicht in Einklang bringen kann. Zum Beispiel ist Jesus Christus nicht vom Toten auferstanden. Das ist nur ein Gleichnis dafür, dass man sagt, oder dass man eine gewisse Hoffnung auf ihn haben kann. Und verschiedene andere Dinge, die da drinnen stehen, die jetzt über das normal Machbare, das Menschenproduzierbare hinausgehen, werden sozusagen in dieser Theologie entmythologisiert, entkernt, entkräftigt und damit völlig nutzlos gemacht. So eine Kirche hat im Prinzip es verspielt, sich überhaupt Kirche bezeichnen zu können. Aber diese sogenannte Liberalisierung, die findet nicht nur dort statt, sondern die hat Einzug genommen, jetzt auch auf dem offiziellen Weg, auch in so manche Freikirche. Und sie hat natürlich Einzug genommen, schon ganz konkret bei dir in deinem Denken. Weil du hast dieses Denkkonzept, dieses Humanismus, der nämlich ein Prinzip verfolgt, nämlich, dass die Vernunft über alles gestellt wird. Also eine Vergötzung der Vernunft. Und sozusagen der Mensch macht sich zum Maß aller Dinge. Und natürlich sagst du das nicht. Das ist ja keine Frage. Ist ja überhaupt nicht so, dass das so vor Augen ist und so bewusst ist. Sondern du fangst an, liest die Bibel und dann entscheidest du, was das bedeutet. Und es sind eben diese Bilder, wie immer du auch geprägt wurdest, so wirst du weiterhin mit dieser Brille die Bibel lesen und in dem Sinn limitiert sein, wirklich zu erfassen, was das Wort Gottes sprechen möchte. Und genau aus dem Grund bittet der Paulus im Epheser am Anfang, dass wir diesen Geist der Weisheit und Offenbarung bekommen mögen, dass wir Christus erkennen, wie er wirklich ist. Wenn wir von Erkenntnis reden in Deutschland, dann meint man Bibelwissen. Und es gibt ja ein übermäßiges Bibelwissen unter den Christen in Deutschland. Aber keiner kann das Wissen praktisch anwenden. Sondern es dient nur dazu, dass man sich über theologische Unterschiede streitet. Der einzige Sinn des Bibelwissens. Wenn die Bibel von Erkenntnis spricht, dann heißt es, Christus zu erkennen, wie er wirklich ist. Das ist der Schlüssel der Erkenntnis. Und dafür bittet der Paulus hier, dass wir diesen Geist der Offenbarung erkennen. Nämlich also in der Offenbarung erkennen, wer Christus ist. Und nämlich den Christus als den, der er jetzt ist. Das ist das Wesentliche. Und wir kennen eben die Geschichte von der Maria Magdalena, die gedacht hat, es ist der Gärtner. Und was immer am Anfang, wie die Emmaus-Jünger mit Jesus da gegangen sind und ihr Herzensleid geklagt haben, und gedacht haben, das ist der Einzige, der nicht Bescheid weiß, was da jetzt gerade passiert ist in Jerusalem. Gell? Sie haben ihn nicht erkannt. Und das ist der Durchschnittszustand des Christentums, dass sie Jesus nicht erkennen. Obwohl sie das Wort Jesus ständig in den Mund nehmen, obwohl sie ständig welche Lieder singen über Jesus, obwohl sie dann Predigten und Predigten hören und sie kennen Jesus nicht, weil sie Jesus als den sehen, als der sie selber jetzt sein sollten. Und damit die Entschuldigung haben, selber nicht so zu sein, wie Jesus damals war. Das ist das Problem. Jesus ist jetzt König der Könige. Und er sitzt am Thron. Und ein König, der am Thron sitzt, der regiert. Und in meiner Bibel steht, dass dieser König alle Macht und Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Und er regiert mit dieser Macht und Gewalt. Und der hat gesagt, was ich habe, das gebe ich euch. Wo ich bin, sollt ihr sein. Und Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, so send ich sie in die Welt. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast vor Gründung dieser Welt, vor Schöpfung dieser Welt, die habe ich ihnen gegeben. Man, das ist ja schon mal was, oder? Man, ohne dass wir jetzt viel erkennen, klingt das schon nach etwas, oder? Weil man, okay, man, wir haben jetzt, gehen wir davon aus, keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt jedenfalls einmal heftig. Und jetzt geht es eben darum, dass wir das hier repräsentieren. Und repräsentieren heißt, dass das an uns sichtbar wird. Nicht, dass wir bla bla machen, irgendwelche frommen Sprüche, dass wir irgendwas vom Bibelwissen verzapfen, sondern dass wir es repräsentieren. Dass jemand, der uns sieht, erfasst wird von der Realität, die da drinnen steckt. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt der Bekleidung, die uns im Epheser 6 vorgeschlagen wird. Damit wir keine geistlichen Nackerbatzel sind. Also, habt ihr keine Ambroslieder gehört, die wienerischen? Nackerbatzel ist ein Nackerter, einer, der nackt ist. Also jetzt habt ihr ein bisschen österreichisch gelernt sozusagen. Also, wir brauchen die richtige Bekleidung und die wird uns vorgeschlagen in Epheser 6. Und dort fängt diese Stelle an mit einer wirklich, ich würde sagen, einem erbärmlichen Aufschrei von Paulus, sozusagen endlich oder zu guter Letzt oder zum Finale oder nach all dem ganzen Theater, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dieses Herrn, der am Thron sitzt und dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. In dieser Macht und Stärke sollen wir stark werden. Ihm, dem alle Macht gegeben ist, erwartet, dass wir in unserer Schwäche diese, seine Stärke endlich an den Tag legen. Endlich, sagt er. Jetzt hat er so viel getan. Er hat alles vorbereitet. Er hat schlussendlich gesagt, es ist vollbracht. Und jetzt möchte er endlich die Auswirkung sehen von dem, was vollbracht ist. Das ist hier der Einstieg. Und er sagt, er zieht die ganze Kleidung oder Ausrüstung an. Und zwar warum? Eben, so wie damals nach dem Sündenfall. Was haben sie erkannt? Dass sie Nackerbatzeln waren. Und als solche laufen wir in der Regel herum. Zum Lachen, damit ihr gegen die Tricks und die List des Teufels bestehen könnt, steht dann danach. Also offensichtlich hat er Tricks, auf die wir hineinfallen können, wenn er das so schreibt. Aber leider lassen wir uns auf die verschiedensten Täuschungen hereinfallen, austricksen. Da ist es so ein schönes Bild, was die IS macht. Die postet die schaurigsten und grausamsten Bilder. Und es hat zur Folge gehabt, dass man Mosul verlassen hat, weil man diese Bilder im Netz gesehen hat, die Grausamkeiten und davongelaufen ist vor Angst, dort geköpft zu werden. Aber die Christen, die jetzt noch dort sind, die schauen sich diese Videos nicht mehr an. Die beten und die reden mit ihrem Gott und die stehen immer noch dort. Missionare aus Amerika, aus Korea, die sind immer noch dort, während die anderen geflohen sind. Und aber tausende Moslems bekehren sich jetzt dort. Das ist die andere Geschichte, das ist das andere Bild, von denen wir, von dieser Story hören wir in den Medien nichts. Aber das sind diejenigen, die diese Ausrüstung angezogen haben. Und die sagen, es ist uns eine Ehre, für Christus zu sterben. Da wird der eine oder andere von ihnen getötet. Aber der Rest der Familie ist immer noch dort. Die laufen nicht weg. Offensichtlich haben die etwas, was andere nicht haben. Und der Paulus sagt ja auch bei Gelegenheit, gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn ihr den Teufel als Untermieter habt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn es in dem Haus stinkt. Ganz normal. Und er sagt, ihr sollt endlich mal kapieren, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist, sondern gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher und gegen die Fürsten, zum Beispiel dieser Stadt, gegen die Mächte der Finsternis und Bosheit in der Himmelswelt. Wenn wir das aus der Perspektive sehen von vorher, wo es heißt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, dann wissen wir, dass diese Aufforderung aus der Position des Sieges gesprochen wird, nicht aus der Position der Verlierer. Aber er fordert uns auf, endlich in die Position zu kommen, dass wir das, was uns eigentlich zusteht, auch endlich ergreifen. Wir können aber den Sieg Jesu Christi nur repräsentieren, wenn er in unserem Leben realisiert worden ist. Wenn in deinem Leben das eine oder andere daneben läuft, sprich, dass der Feind seine Spiele treiben kann, dann ist es völlig logisch, dass du auf einer anderen Ebene auch nicht unbedingt jetzt besonders siegreich sein wirst. Und da gibt es ja die Geschichte, wo dann in der Auseinandersetzung mit diesen dämonischen Kräften, die man wirklich was sehr Reales sind, also das muss ich mal wirklich sagen, also da gibt's Aufklärung ist im Prinzip nichts anderes als wie wegschauen. Aufklärung ist Kopf in Sand stecken. Das Dämonische wird immer öffentlicher, immer ungeschminkter. Bei dem Marsch für das Leben am 20. September sind am Rand die Teufelsanbeter gestanden mit dem transparenten Heil Satan. Weil die lieben es, wenn Menschen geopfert werden. Weil sie daraus Kraft ziehen. Und diese Tötungen der IS sind auch ganz gezielte rituelle Menschenopfer, weil sie daraus Kraft ziehen. Die wissen, welche Kraft in den Blutopfern ist. Und die sammeln das Blut von den Christen und verkaufen das teuer an Scheichs, die sich darin im Blut der Christen die Hände waschen, weil sie dadurch Kraft ziehen. Und schaut mal, wenn ihr so durch die Straßen fahrt, wie viele 666 Autonummern es gibt. So ein Zufall, dass es so viele solche Nummern gibt, gell? Wir haben etliches an Satanskirchen hier in Baden-Württemberg. Und ein Satanspriester einer Satanskirche wird nur einer, der geweiht wird durch ein Menschenopfer. Hier in Deutschland, heute. Hallo, das ist die Realität, ihr liebe Gemeinde. Und in dieser Welt möchte Gott haben, dass jemand aufsteht in seiner Macht und Stärke und beweist, dass der Sieg vollbracht ist und eben nicht vor Angst davonläuft. Deshalb ergreift die ganze Ausrüstung, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und dann, wenn ihr alles ausgerichtet habt, also das ist mal in der Zukunft, gell? Jetzt einmal widerstehen. Aber dann, wenn ihr alles euren Job getan habt, dass ihr nicht platt auf der Schnauze liegt, steht da in der Bibel. Und die nennt man dann die Überwinder. Ich meine, ihr kennt alle natürlich bestens die Bibel und dass es bei dem Schreiben an die sieben Gemeinden immer am Schluss heißt, und wer überwindet? Das sind diejenigen, die nicht auf der Schnauze liegen. Und bei der klassischen Top-Gemeinde am Ende, beim Finale der Laodicea-Gemeinde, heißt es, wer überwindet, wird mir am Thron sitzen. Stellt euch das mal vor, was das heißt. Dort, wo der sitzt, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, der von dort aus regiert. Was heißt es, wenn er sagt, und die werden mit mir auf dem Thron sitzen? Was werden die tun? Nase bohren? Nein, die werden regieren, wie er regiert. Wow. Und das ist die Laodicea-Gemeinde, die diese Verheißung hat. Es gibt Hoffnung, sozusagen. Wow. Und so heißt es dann, jetzt kommen die schönen Dinge, was wir da so alles anziehen können, den Gürtel der Wahrheit. Und ihr wisst ja, Gürtel kommt in diese Gegend und dieser Gürtel, von dem hier die Rede ist, der ist relativ breit. Und die Wahrheit hat mit dem da unten was zu tun und nicht mit dem da oben was, komischerweise. Nicht mit dem Hirnkastel. Und die Wahrheit, die gibt's nur mit dem Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist nicht die Position kriegt, die ihm zusteht, nämlich zu leiten, wenn er nicht leiten darf, dann gibt's auch keine Wahrheit. Muss mal völlig klar sein. Das ist eine Botschaft an die Pfingstgemeinde, weil die Pfingstgemeinde heute eine Gemeinde ist, die ihr Verständnis vom Heiligen Geist von damals hat. So wie ich vorher gesagt habe, wie man über Herrlichkeit von damals aus das betrachtet. So ist die Pfingstgemeinde eine Gemeinde, die im Prinzip heute eine Religion des Heiligen Geistes ist. Da gibt es andere Dinge, die heute den Heiligen Geist haben, wo man hingehen kann und schaut, wie das geht. Und da ist es wichtig, dass man sagt, okay, kehrt um, tut Buße und wer überwindet, der wird dann die Verheißung ernten. Und das ist eine wichtige Botschaft an die Pfingstkirche. Trophäen aus der Vergangenheit. Wir müssen wieder echte Freunde des Heiligen Geistes werden, damit er sein Werk tun kann. Er ist der Einzige, der uns in die Wahrheit führt. Und wenn er uns in die Wahrheit führt, dann führt er uns auch in die Freiheit. Denn wo der Geist der Wahrheit ist, dort ist Freiheit. Dann braucht man nicht mit der Wahrheit hausieren gehen, sondern dann wird dieser Ausdruck, dieser Freiheit, dessen, was der Geist Gottes in uns bewirkt hat, das wird dann nach außen gehen. Wir sollen bekleidet sein mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also ich treffe so viele Christen, die Probleme haben damit, dass sie nicht genügen. Dass es nicht reicht, was sie haben. Dass sie sich schuldig fühlen über irgendetwas. Dass es subtile Anklagen gibt, die einen Widerhall finden. Und das ist im Prinzip der Mangel an der Offenbarung der Gerechtigkeit. Wir sind gerecht gemacht durch das Werk, das vollkommene Werk von Jesus am Kreuz. Nur es muss uns offenbart sein. Erst dann werden wir dieses nötige, gigantische Selbstbewusstsein in Christus haben, damit wir dann auch in unserer Berufung als siegreiche Repräsentanten dieses Reiches von Jesus Christus das auch widerspiegeln können. Denn der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und gerecht zu sein ist im Prinzip das Medikament gegen Religiosität. Religion ist immer etwas, das tut etwas, ich muss das erledigen, damit ich bei Gott sozusagen ein Stein im Brett habe. Aber das ist nicht das, die Botschaft des Neuen Testamentes. Er hat es vollbracht, er hat alles getan, damit ich einen ungehinderten Zugang zu dem Thron Gottes habe, zu dem Thron der Gerechtigkeit. Und aus dieser Begegnung heraus werden dann die Dinge folgen, aber nicht ich tue es aufgrund da etwas zu erreichen. Dann geht es darum, dass unsere Füße beschuht sind. Und zwar mit den Schuhen der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu produzieren, ist das ursprüngliche eigentliche Wort, das hier gemeint ist. Und das hat etwas mit den Tätern des Wortes zu tun. Ein Glaube ohne übernatürliche Werke ist eine fromme Illusion. Das ist nur die Bestätigung dafür, dass du keinen Glauben hast. Weil im Prinzip der Glaube hat das, dass er hineinreicht in das Unsichtbare, in den Himmel. Und wie es heißt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, ich hole diese Dinge ab, die Gott vorbereitet hat, und ich bringe sie auf Erden, indem ich sie mit dem Glauben verbinde und ausspreche. Das ist eigentlich diese Bereitschaft. Und das ist eine Bereitschaft, ist nicht, dass ich da einen Stress habe, sondern sage, Herr, hier bin ich, dein Knecht hört. Und wenn der Chef spricht, dann reagiere ich. Und bis dorthin kann ich entspannt sein. Wenn er nichts sagt, kann in der Sonne liegen. Ergreift den Schild des Glaubens. Jesus hat ja selber gefragt, werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Und es ist nicht in 100 Jahren, sondern er ist schon da. Er ist jetzt hier und fragt, werde ich diesen Glauben finden? Und mit seinen Freunden hat er immer die großen Probleme gehabt, mit deren Kleinglauben, und hat sich da öfters auf die Stirn geklopft und gesagt, wie lange muss ich noch euch ertragen? Die haben gesehen, wie er die Toten auferweckt, wie er die Blinden sehend macht und wie er die Dämonen austreibt und so weiter und so fort. Das haben die alles gesehen, Tag ein, Tag aus. Die sind ja gar nicht mit Mitschreiben zusammengekommen, weil das die Bücher nicht füllen würden, wie es da irgendwo heißt. Das haben sie alles gesehen und trotzdem fragt er, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und wir sind jetzt aber schon in der neuen Dimension sozusagen, 2.0 Version. Der Heilige Geist ist jetzt ständig ausgegossen und wir haben den Vorteil einer anderen Zugangsposition, als die Jünger damals gehabt haben. Der Glaube ist eine feste Vereinbarung. Das ist eine Entschlossenheit von mir. Eine feste Vereinbarung auf das, was ich hoffe. Das ist nicht Hoffen ist was Vages, sondern ein festes Überzeugtsein. Ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Und Jesus hat jedem ein bestimmtes Maß an Glauben im Starterpaket mitgegeben. Es ist nicht so, dass sich irgendwer, der Jesus Christus in sein Leben als seinen Herrn und König aufgenommen hat, beschweren kann, dass er keinen Glauben hätte. Das kann nur passieren, wenn wir das Starterpaket des Glaubens nicht nützen, dass es verkümmert. Nur der Glaube, den wir benützen, den wir anwenden, der wird wachsen. Und den Glauben, den wir nicht benützen, der wird verkümmern. Und wenn jetzt jemand lange Jahre Christ ist und seinen Glauben nie benutzt hat, dann kann sein, dass er jetzt nach so und so vielen Jahren weniger Glauben hat, als zu dem Zeitpunkt, wo er errettet wurde. Und das ist keine gute Situation. Also habt den Schild des Glaubens. Und dann nehmt den Helm des Heils. Das Wort Heil ist die ganzheitliche Errettung von Geist, Seele und Leib. Das ist durch und durch betrifft es den Menschen. Und das hat natürlich auch was mit den Gedanken zu tun. Und das ist das, was man vorher mit diesen Fürsten des Humanismus über Europa angesprochen hat, der im Prinzip mit Pfeilen da ordentlich dagegen schießt. Und dieses Denkkonzept bombardiert uns andauernd und setzt sich wieder dieses Heilkonzept, dieses heilmachende Konzept, das in Christus ist. Denn jeder, der in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das ist so wichtig, das vor Augen zu kriegen. Und da heißt es dann auch ganz konkret, werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Weil auf der Ebene kommen diese Gedankenschüsse und diese Pfeile, die uns da entsprechend von dem fernhalten, von dem, was eigentlich der Geist Gottes uns offenbaren möchte. Sondern lasst euch verändern durch die Erneuerung des Denkens, damit ihr überhaupt in der Lage seid, zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene, wie es in Römer 12, Vers 2 heißt. Und schlussendlich, nehmt das Schwert des Geistes. Aber pass auf, fuchtel's nicht herum mit dem Schwert. Du kannst dich selbst ordentlich verletzen. Deswegen heißt es auch, der Buchstabe tötet. Weil das Wort Das Schwert steht für das Wort, aber nur der Geist macht lebendig. Aber dieses offenbarte, lebendige Wort ist das Schwert. Und mit diesem Schwert haben wir die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Und dieses Wort, das offenbart ist, wenn wir das aussprechen, dann hat es diese Kraft, es entsteht etwas. Das hat dieselbe Kraft, wie wenn Gott sagt, es werde. Wenn er uns etwas offenbart, dann ist es, er hat zu uns gesprochen. Und er spricht durch sein Wort zu uns. Aber nicht im Buchstaben, sondern im Geist. Ich sage das immer vergleichsweise, wenn du eine CD im Toaster hören willst, ist es irgendwie vom Akustischen nicht optimal. In der Regel ist es empfehlenswert, einen CD-Player zu nehmen. Und so ist es auch mit der Bibel. Wenn du nicht das Gerät nimmst, das für die Abspielung dieser Aufzeichnung geeignet ist, dann kommen die komischsten Geräusche heraus. Ohne Heiligen Geist abspielen. Ein Desaster. Wir brauchen die persönliche Offenbarung des Wortes, damit das Wort auf unsere fleischernen Tafeln geschrieben werden kann. Das ist der schlussendliche Effekt. Und dann heißt es eben nach Hebräer 4, Vers 12, in diesem Sinne ist das Wort Gottes dann lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt alles bis zur Scheidung von Seele und Geist. Da kann man niemand mehr was vormachen. Ein offenbartes Wort ist klar. Das scheidet Licht von der Finsternis, Lüge von der Wahrheit, Seele vom Geist, sowohl der Gelenke als auch des Marks, und ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Dieses Wort, das ist notwendig. Und jedes Element, was wir jetzt da behandelt haben von diesen Kleidungsstücken, ist nichts anderes als eine Umschreibung von dem, was Jesus ist. Weil Jesus ist die Wahrheit, Jesus ist die Gerechtigkeit, Jesus ist der König der Könige und der Ursprung des Evangeliums des Reiches. Weil wenn wir von der Beschuhung des Evangeliums reden, dann reden wir nicht von dem Evangelium, komm zu Jesus und du kriegst Freibier, sondern da geht es um das Evangelium des Reiches Jesus Christus, des Königs, der herrscht. Es geht um die Verkündigung dieser Regierungsgewalt. Das ist im Prinzip die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft geht davon aus, dass der Sieg erbracht ist und der König herrscht. Das ist das Frohe an dem Ganzen. Und es ist eben wichtig, dass wir das kapieren. Wir predigen in der Regel ein halbes Evangelium, wo es nur um die gerade mal so Errettung der Verlorenen geht. Sozusagen dem Teufel von der Schippe springen und sonst wirkungslos bleiben. Hauptsache sozusagen auf Wolke 7. Das ist das halbe Evangelium. Es geht darum, dass Jesus Christus versetzt wurde auf den Thron und sich zum Vater auf die rechte Seite gesetzt hat und regiert. Und er hat gesagt, ihr kennt die Stelle, wer glaubt, wird dieselben Werke tun wie ich und noch größere. Da gibt es natürlich jede Erklärung, was das alles bedeutet, damit es nicht in diese Richtung die Bedeutung kriegt, die da steht. Einfach in dem, was da steht. Weil wir auch nicht weiterlesen, weil dann steht, weil ich zum Vater gehe. Weil er diese Regierung übernimmt. Deswegen, weil diese Macht und Autorität freigesetzt wird, kann das Wort erfüllt werden. Nicht so alleine und sagen, oh, jetzt machen wir mal was. Sondern der Grund der Erfüllung dieses Wortes ist, weil er zum Vater geht. Und das müssen wir auch als solches wirklich mit in den Blick bekommen. Jesus selbst ist der Glaube. Er sagt selber, hab den Glauben Gottes. Er ist das Heil und er ist das fleischgewordene Wort. All das ist Christus. Das heißt also, Christus anzuziehen, darum geht es. Nach Römer 13, 14, zieht Christus an. Und wenn wir ihn angezogen haben, dann ist das die beste Position. Weil wenn du Christus angezogen hast, was sieht man als erstes? Ja, ganz genau. Da kennt ihr das, was heißt, ja, ich kenne Paulus, ich kenne Christus, aber wer bist du, gell? Also wenn du sozusagen als Nackerbatzel herumlaufst und nicht angezogen bist mit Christus, dann fragt er, wer bist du, wenn du jetzt irgendwie etwas bewirken willst in der unsichtbaren Welt. Und ihr kennt auch die Stelle, wo dann die Jünger zurückgekommen sind und sich gefreut haben, dass die Dämonen ausgetrieben wurden. Juhu, endlich ist was passiert, einmal auch bei uns. Sonst haben wir immer nur zugeschaut, wie Jesus das macht. Gell? Dann kommen sie zurück, wow. Und Jesus sagt, freut euch nicht, dass euch die Geister untertan seid, sondern freut euch, weil eure Namen im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. Nämlich, das heißt genau diese Bedeutung, dass der Feind kommt und sagt, oh, oh, die sind auch da aufgeschrieben. Jetzt kenne ich Jesus, jetzt kenne ich Paulus, jetzt kenne ich den auch da. Oder den auch. Die sind alle aufgeschrieben. Huh! Plötzlich kriegt er weiche Knie, weil er kann nur brüllen wie ein Löwe. Und wenn plötzlich die Wahrheit zutage tritt, dann hat er Schwierigkeiten. Mit Jesus bekleidet, das ist die beste Technologie. Dann werden wir mit Mitteln des Himmels agieren. Hierzu ist der Sohn offenbar geworden, damit er die Werke des Feindes, vernichtet. Und ich habe da hinzugefügt, dazu ist Christus offenbar geworden, dass er die Werke des Teufels durch uns vernichtet. Er hat gesagt, ich sende euch als Repräsentanten meines Reiches, meiner Autorität. Und das ist wichtig, dass wir das bemerken. Und jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt kommen wir unter den Schirm des Höchsten. Ihr kennt die Stelle, ich meine, das mit dem Schirm, das hat verschiedene Ausdrucksweisen. Es kann Schatten sein, es kann unter den Arm des Höchsten sein. Es gibt da verschiedene Bibelstellen, da könnt ihr einfach mal durchschauen, was da alles steht. Jetzt nehmen wir einfach einmal zum Beispiel, was unter dem Schatten von Petrus passiert ist. Umso mehr wurden an den Herrn gläubig und sie wurden hinzugetan in Scharen von Männern und Frauen. Das steht in Apostelgeschichte 5 von Vers 14 an. Und sie brachten die Kranken auf die Straße, damit, wenn Petrus vorbeikäme, sein Schatten sie überschattet. Und es kam die Menge aus den Städten rund um Jerusalem zusammen und sie brachten die Kranken und die mit unreinen Geistern sozusagen geplagt waren und alle wurden geheilt. Steht alle, steht da drinnen in der etwas weniger revidierten Übersetzung. Das ist jetzt nur der Schatten von Petrus. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, was passiert unter dem Schatten des Höchsten? Das ist nur so, um einmal sich sozusagen hinzuroppen mit unseren kleinen grauen Zellen, um ein Verständnis für das zu kriegen. Der Psalm 91, es ist so ein besonderer Psalm, den kannst du dir irgendwo regelmäßiger hineinziehen, der tut gut. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen, steht da. Der Herr, du bist meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Du rettest mich von den Schlingen des Vogelstellers und von der verderblichen Pest. Mit deinen Schwingen bedeckst du mich und ich finde Zuflucht unter deinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist deine Treue. Und dann heißt's, er redet von dir, du fürchtest dich vor nichts mehr. Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende auf der rechten Seite. Dich erwischt's aber nicht. Du sagst, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück, keine Plage naht dir. Und er bietet seine Engel auf für dich, dich zu bewahren auf deinen Wegen und deren Hände tragen dich, sodass dein Fuß sich nicht an einem Stein stößt. Du trittst auf Löwen und Schlangen und weil du an ihm hängst, wird er dich retten. Er wird dich schützen, weil du seinen Namen kennst. Du rufst ihn an und er antwortet. Und er sagt, ich bin bei dir in der Not. Und er befreit dich und bringt dich zu Ehren. Und er sättigt dich mit einem langen Leben. Und er lässt dich sein Heil schauen. Wow. Das ist nicht schlecht, oder? Unter dem Schatten des Allmächtigen ist unsere Wohnstätte. Und unter diesem Schatten des Allmächtigen, da ist auch wirklich diese Atmosphäre der Freiheit, der Offenbarung, und des Schauens. Wir können schauen. Wir können ihn sehen, wie er wirklich ist. Und dort hören diese Bilder auf, die wir aus der Vergangenheit haben. Dort werden wir neu sehen können. Und ihr kennt die Stelle, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört, wird er denen bereiten, die ihn lieben. Und das kannst du nur sehen, wenn du das vergisst, was hinter dir ist. Weil kein Auge es gesehen hat vorher. Und weil kein Ohr es vorher gehört hat. Drum ist es so notwendig, dass du so manches vergisst, was du glaubst, dass du weißt, damit du das empfangen kannst. Weil das, was du schon weißt, ist das Hindernis für das, was hier verheißen ist. Die Bilder, die du hast, was Herrlichkeit heißt, was Reich Gottes heißt, was Gnade heißt, was Auferstehung heißt, all diese Bilder sind ein Hindernis dafür, dass er dir was zeigen kann, was noch kein Auge vorher gesehen hat. Und es ist wichtig, dass wir das niederlegen. Und da kommt dann das Finale zur Geltung. Unterwerft euch nun Gott, wie es in Jakobus 4, Vers 7 heißt. Das ist nichts anderes, wie kommt unter diesen Schirm. Aber das ist eine sehr persönliche, eine sehr aktive Sache. Es ist in deiner Hand. Es ist deine Entscheidung. Gott hat es schon getan. Es braucht diesen Hunger. Es braucht diese Entschlossenheit. Es braucht dieses Begehren. Und er sagt, unterwerft euch nun Gott. Und das ist die Position, wo das, was dann steht, ganz leicht passiert, nämlich widersteht dem Teufel. In der Position ist es im Prinzip nur das Nebenprodukt. Das ist automatisch sozusagen inklusive. Das gehört dazu. Und dann kommt die Arbeitsteilung. Wenn du dich Gott unterwirfst, dann ist die Rolle des Feindes geklärt. Bei mir steht, und er wird von euch fliehen. Das ist weniger anstrengend, als was da oft so passiert mit irgendwelchen Befreiungskämpfen. Es wäre Licht, es wäre Licht, es wäre Licht. Anstatt dass jemand zum Schalter geht und das Licht einschaltet. Unterwerf dich Gott. Und die normale Folge ist, dass der Feind fliehen wird. Und das, was wir vorher gehört haben, diese Auseinandersetzung, diese Herausforderung, dass wir Repräsentanten seines Reiches wären, das können wir, wenn wir uns ihm unterworfen haben. Und deswegen noch einmal die Stelle von Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei der eigentliche Gottesdienst. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht korrumpieren, sondern werdet transformiert, werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Legt die alten Bilder ab. Vergesst das Ganze an religiösen Kram von diesen Halbwahrheiten, die alle so fromm irgendwie sich aufgebaut haben. Damit ihr überhaupt prüfen könnt, was der Wille Gottes sei, das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Damit wir tatsächlich in diesen Werken wandeln können, die er für uns schon bereitet hat. Und damit wir tatsächlich auch zu dem Beweis werden, dass diese Herrlichkeit und diese Macht und diese Kraft, von der er sagt, schlussendlich werdet stark in der Macht seiner Stärke, dass das auch gelebt werden kann. Das ist die Herausforderung. Aber das liegt ganz bei uns. Er hat seinen Job schon getan. Wenn wir in die Dinge nicht reingehen mit Leidenschaft, mit einem Begehren, bleibt's, wie es ist. Zum Abschluss ein kleines Erlebnisgeschichtel. Wir waren letzte Woche eingeladen von einer katholischen Gruppe, die so ein Begehren hatte. Die wollten wissen, wie man heute die Werke Gottes tut und haben dazu einen ganzen Tag sich Zeit genommen und wollten das hören. Irgendwer hat angefragt, da ist ein Ehepaar, ob sie die mitbringen dürfen, die waren noch nie bei einer christlichen Veranstaltung, aber die haben das Problem, dass sie einen Adoptivsohn haben, der ganz extrem Alkoholiker sei. Und gesagt, natürlich können die gerne mitkommen, kein Problem. Und dann war das eben so gedacht, dass man nach dem Seminar, das sozusagen von morgens um 9 bis Nachmittag um 17 Uhr geplant war, dass man dann anschließend mit denen ein Gespräch führt und eventuell betet oder was immer auch dann notwendig ist. Und in der Mittagspause habe ich dann so den Eindruck gehabt, dieses Problem, das hier da ist, das sollte man eigentlich gleich als ein praktisches Beispiel nehmen für das, wie unser Herr mit solchen Dingen mit uns umgeht. Dann habe ich den Vater gefragt, ob es recht ist, dass wir das sozusagen in dieser Runde zum konkreten gemeinsamen Fall machen. Und dann hat er ihm gesagt, ich glaube gar nicht an Gott und ich weiß nicht und hin und her so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, wir wollen da auf keinen Fall jemanden bloßstellen oder irgendjemand eine Schuld zuweisen, sondern das Ganze dient nur zu einer Lösung. Ob das nicht sozusagen in seinem Sinne wäre. Dann hat er halt so, ja, okay, probieren wir es oder so irgendwie so klein bei gesagt, machen wir halt, ja. Und dann haben wir den Nachmittag verwendet, um uns sozusagen in diese Richtung gemeinsam zu bewegen. Und die letzte Einheit von dem Seminar haben wir gesagt, so, und jetzt nehmen wir den Fall. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach so, wie wir das als Team machen würden. Und sind dann einfach als erstes in den Lobpreis, in die Anbetung gegangen. Und ich habe zuerst gefragt, die das dort leiten, ob die Erfahrung haben, dass sie sozusagen im Geist anbeten können, sprich sozusagen in anderen Sprachen, auch den Herrn die Ehre geben. Dann haben die ihm gesagt, ja, also ein, zwei, drei Leute kennen sowas, aber es ist ja nicht so jetzt so üblich. Er hat gesagt, kein Problem, aber wir schauen, wie das eben passiert. Und dann ist das erste Lied angestimmt worden und dann sind wir sofort in den Geist gegangen und haben den Herrn in Zungen angebetet. Er hat sich sofort so ein herrlicher Teppich seiner Gegenwart dann drüber gelegt. Dann habe ich gesagt, so, und jetzt da möchte ich gerne hören von den Propheten in der Runde oder die jetzt etwas wahrgenommen haben, was jetzt konkret die Wurzel des Problems von diesem Jungen ist. Wo liegt eigentlich die Ursache, dass er dort ist, wo er jetzt ist? Und dann sind etliche prophetische Eindrücke gekommen. Ganz klar wurde an den Punkt geführt, wo diese leibliche Mutter dieses Jungen schwanger wurde und sie dann aufgrund dessen der leibliche Vater sie verlassen hat und wo die Mutter dann einen Zorn, einen Hass auf diesen Mann bekommen hat. Und in dieser Atmosphäre ist das Kind geboren worden und dann aber eben weggegeben worden, dass es dann adoptiert werden konnte. Und so sind da einige Details gekommen und wir haben dann gefragt, diese Adoptiveltern, ob sie wissen, ob das so sein kann, ob das den Tatsachen entspricht. Und die haben gesagt, ja, sie haben das gehört von dem Bericht, dass das in der Art so gewesen war. Und so sind wir dann hinein, haben dann konkret gebetet für diese Situation, haben um Vergebung gebeten für Dinge, wo in dem Moment jetzt niemand da war, das um Vergebung zu bitten, haben den Jungen abgetrennt im Gebet von sozusagen Ansprüchen aus dieser Sünde oder aus diesen negativen Dingen, die da waren. Und das hat so etwa eine Dreiviertelstunde gedauert und wir hatten dann den Eindruck, jetzt sind wir da mit denen durch. Und das war für alle Beteiligten ein wunderbares Erlebnis, weil sie jetzt ganz konkret praktisch etwas erlebt haben, was hier sozusagen mit dem Fokus auf dieses Problem ausgerichtet wird. Und dann wäre jetzt eigentlich der Punkt gewesen, dass man sagt, das war ein schönes Seminar, wir haben was Tolles erlebt und ihr habt praktische Anwendung gesehen von dem, was wir vorher theoretisch durchgemacht haben. Und dann plötzlich merke ich, und dann sage ich zu dem Vater, ich habe so den Eindruck, dass Sie jetzt Jesus Christus als Ihren König und Herrn einladen wollen. Und er sagt mit Tränen in den Augen, ja, das war so eine automatische Frucht von dem Fluss des Geistes, der da gegenwärtig war, dass da gar nicht mehr was zu reden war, sondern nur mehr zu ernten. Und wir haben gemeinsam den Mann gesegnet. Und das war dann die Krönung von einem schönen letzten Samstag, wo einfach eine kleine Gruppe Katholiken wissen wollte, wie man heute die Werke Gottes tun kann. Und das werden die jetzt aufgreifen und weiterverfolgen und so weiter praktisch tun. Und das ist die Herausforderung. Nur wenn wir unseren Glauben anwenden, werden wir im Glauben wachsen. Und wir werden die Früchte sehen, die Verheißungen uns angekündigt haben. Und das möchte ich gerne loslösen, dass das auch für jeden von euch zu dieser Realität führt. Dass ihr mutig seid und das ergreift. Und dass ihr die Leidenschaft habt, in das hineinzudrängen. Das Reich Gottes wird von denen empfangen, die es mit Gewalt an sich reißen. Das ist was sehr Entschlossenes. Das ist nichts Halbes. Und dazu möchte ich jeden ermutigen, der ganze Sache machen möchte und der das erleben möchte, was verheißen ist. Weil es ist das Schönste, wenn wir diese Dinge auch wirklich erleben. Das macht Mut, das stärkt den Glauben. Und das ist ein Zeugnis, wo die anderen sagen, wow, das hat funktioniert. Da ist was passiert, was hier verheißen ist. So soll es geschehen. In dem Namen von Jesus Christus, dem alle Macht und Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Zu seiner Ehre. Amen.